Und das zeigt, dass am System eigentlich was krank ist, was nicht funktioniert. Und nicht, dass wir krank und schlecht sind in den Entscheidungen, sondern dass wir systemisch was ändern müssen.
Herzlich willkommen bei Wie kann sie nur? Ein Talk mit Frauen, die ihre Stimme erheben und gehört werden. Unternehmerinnen, Gründerinnen, Macherinnen, Kreative. Meine Gäste verraten dir, wie sie zu der Frau geworden sind, die sie heute sind. Sichtbar, hörbar, mutig. Freu dich auf spannende Geschichten und individuelle Learnings. Ich bin Eva Loschke, Stimmrede-Vortragscoach und freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Heute zu Gast Vanessa Westphal. Vanessa, du hast 2023 den Digital Female Leader Award in der Kategorie Food and Beverages für deine App Choosy gewonnen. Ich finde, darauf kannst du zu Recht stolz sein. Dieser Preis hat auch wichtige Folgen für dein Unternehmen und darüber sprechen wir gleich in diesem Podcast. Vanessa, du möchtest mit deiner App Choosy das Ernährungssystem wandeln, die Foodwelt komplett revolutionieren. Denn du weißt aus eigener Erfahrung, über die wir im Podcast auch sprechen werden, dass gesunde Ernährung viele Leute vor Herausforderungen stellt. Deshalb ist Choosy keine einfache Food-App, sondern eine digitale Alltagshilfe, die gute und passgenaue Ernährung vereinfachen soll. Eine KI hilft dabei, den individuellen Geschmack der NutzerInnen zu ermitteln, ihre Essgewohnheiten zu verbessern und zeigt dazu auch noch den Einfluss der Lebensmittel auf den eigenen CO2-Fußabdruck. Ich finde, Vanessa, du löst mit deiner App Supersmart und all die einfachen Fragen des Lebens. Ich finde, beeindruckend, effizient und schnell. Kurz, ich bin Fan deiner App und empfehle allen, die hier zuhören, sie einfach mal downzuloaden und auszuprobieren. Außerdem, Vanessa, bin ich Fan deiner LinkedIn-Posts, weil ich habe jedes Mal Mehrwert, egal ob ich deine App benutze oder ob ich deinen LinkedIn-Post lese. Ich lerne immer etwas und dafür danke ich dir an dieser Stelle wirklich von Herzen. Vanessa, bevor du mit deinem Team die App entwickelt hast, gab es ganz andere Stationen in deinem Leben. Deshalb stelle ich dir jetzt die erste Frage in diesem Podcast. Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist?
Erstmal danke für die wahnsinnige Einleitung. Bin wirklich sehr berührt. Vielen Dank. Es freut mich wirklich sehr, dass dir unsere App und auch natürlich meine Inhalte, die ich teile, so einen großen Mehrwert verschaffen. Das ist auch genau das, warum wir das machen. Ja, und zu der Frage, wie bin ich zu der Frau geworden, die ich jetzt bin? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Puzzle. Es sind viele Elemente, die über die Zeit dazugekommen sind. Das prägendste Erlebnis war definitiv ganz, ganz früh in meiner Kindheit mit meinem Bruder. So bin ich zu dem Thema gekommen, was ich heute mache. Und zwar grundsätzlich zum Interesse an unserer Ernährung und an unserem Ernährungssystem. Mein Bruder hatte früher sehr stark Neurodermitis und Asthma. Ich hatte auch als Kind ein bisschen Neurodermitis, aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wie mein Bruder das hatte. Ja, wir waren damals als Familie, meine Mutter war alleinerziehend und wir waren, ja, ich sage jetzt mal nicht die großen finanziellen Ressourcen, mussten schon sehr darauf achten, beziehungsweise meine Mutter. Und deswegen mussten wir für meinen Bruder dann, also wir sind von Arzt zu Arzt gelaufen, um Lösungen zu finden, um seine Neurodermitis und sein Asthma zu heilen. Und nichts hat so richtig funktioniert. Und dann irgendwann kam eben der Tipp, probier es doch mal mit der Ernährung. Da hat er schon über 3 Jahre an dieser Krankheit extrem gelitten. Ja, Leute, die die Krankheit nicht haben, können sich das gar nicht vorstellen. Das ist ein Kind, das kann nicht krabbeln, weil dann die Hände aufplatzen, weil sie blutig sind von der starken Neurodermitis. Da will man als Eltern schon was tun. Also das berührt schon sehr. Und auch als ich bin 3 Jahre älter als mein Bruder, mich hat das natürlich auch sehr berührt als Kind. Also das versteht man, auch wenn man noch sehr klein ist, das versteht man schon, dass da was nicht normal ist und dass es halt dem Bruder wehtut und natürlich auch einem selbst dann auch. Genau, und dann hat meine Mutter angefangen, für meinen Bruder separat zu kochen. Eben, man musste auf viele Sachen verzichten. Zucker, hochproduzierte Lebensmittel oder hochverarbeitete Lebensmittel, durfte nur Bioprodukte essen. Also wirklich, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt jemand sagen würde, ernähr dich ganz, ganz, ganz gesund. ich hoffe, die meisten verstehen grob, was ich damit meine. Also die Dinge, wo man ins Regal greift und schon so denkt, ja, ob das jetzt ein Lebensmittel ist, das weiß ich jetzt nicht so recht. Genau, und mein Bruder, bei ihm war es wirklich ganz extrem, was er nicht essen durfte, also auch kein Nutella.
Im Grunde eigentlich nichts, was du so landläufig im Supermarkt findest und wo du eben, ich finde es so lustig, wie du eben gesagt hast, du weißt eigentlich schon genau, du greifst da rein und denkst, das ist eigentlich nicht wirklich ein Lebensmittel. Das, ich finde, dazu verführt der Supermarkt, dass du zu irgendeiner Schokolade oder zu irgendeinem Riegel oder irgend so ein Fertigprodukt greifst. Ja, ja, und das war alles nichts für deinen Bruder.
Mhm. Ja, genau. Und dann als Kind, also ich habe gesehen, wie ausgeschlossen er sich gefühlt hat. Und ja, wenn wir mal nicht hingeschaut haben nach dem Essen, dann ist er hingegangen und hat von unseren Tellern geklaut, auch wenn es nur die Reste waren. Und auch wenn es nur ein Krümel war, das war wirklich extrem. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat. Ja, und dann haben wir das halt immer kurze Zeit später, 2 Tage später an seiner Haut gesehen. Und das ist mir so klar geworden, dass es wirklich einen Unterschied macht, was wir essen. Und nur weil man das bei manchen Menschen nicht sofort sieht, heißt es nicht, dass unser Körper nicht darauf reagiert. Und inzwischen zeigen ja auch Studien, dass Effekte von schlechter Ernährung sich bis zu 30 Jahre später bemerkbar machen können oder sogar Generationen, also über 4 Generationen tatsächlich vererbt werden können. Und das ist schon wirklich extrem.
Und ich glaube, das wissen wir nicht. Also ich zum Beispiel, das ist jetzt schon wieder ein Mehrwert, ja, dass das so lange wirkt, was ich vor 30 Jahren gegessen habe, dass das so lange wirkt. Das ist der Hammer, das musste ich mir jetzt eben reinziehen. So wie ich auch fand, wenn du die Geschichte von deinem Bruder erzählst, da fängt man richtig an mitzufühlen. Und ich stelle mir vor, du als empathischer Mensch, als Kind, wie du da mitgelitten hast mit deinem Bruder. 30 Jahre und über Generationen wird das, was du gegessen hast, im Körper gespeichert und weitergegeben, richtig?
Genau, und tatsächlich, also das, was wir oder was ich erlebt habe, war eben vor fast 30 Jahren. Und ja, damals waren Biomärkte noch sehr selten. Das Angebot war, zum Glück hat sich das wirklich vervielfacht, muss man sagen, aber es ist immer noch nicht so, dass jeder Mensch sich von Bioprodukten ernährt und vor allem halt auch, was jetzt die, ich sage jetzt mal eher schlechten Produkte im Regal anbelangt, die haben sich leider auch vermehrt. Und ich habe dann vor, jetzt muss ich rechnen, von grob 15 Jahren, mein allererster Job war tatsächlich Regale einräumen im Supermarkt. Das habe ich so als Schülerjob gemacht. Und da stand ich wieder dort und dachte mir so, okay, also das, was ich hier einräume, finde ich jetzt nicht wirklich toll. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viel, also im Verhältnis, wie viele Produkte im Regal stehen, die ich eigentlich gar nicht gut finde. Und habe das dann aber auch erstmal geparkt. Vom Gedanken her, ich war dann Abi gemacht und wollte tatsächlich immer ein Unternehmen führen und habe mir dann angeschaut, wer leitet denn die deutschen DAX-Konzerne und bin mit einer Strichliste durchgegangen, was sie studiert haben. Witzigerweise ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass das alles Männer sind. So, ich dachte einfach so, das liegt am Studium, dass die da sind. Und dann hat sich für mich das, ich dachte, ja, die meisten haben irgendwie auch was Technisches, irgendwie was, also Physik, Mathe und so hatte ich viel gefunden und BWL und Elektrotechnik. Und dann, genau, habe ich einfach geschaut, so, okay, was haben die denn alle studiert? Und dachte, das liegt daran. Und habe mich dann auch dazu entschieden, auch was in die Richtung zu machen. Dann habe ich mich für Elektrotechnik entschieden und hatte wirklich das Thema Ernährung eigentlich nur noch privat auf dem Schirm. Also ich habe verschiedene Diäten ausprobiert, aber nicht aus dem Sinn, also nicht primär aus dem Grund abzunehmen, sondern ich wollte wissen, was sie diese Diäten mit dem Körper machen. Also auch ganz schlimme Sachen, die Dukan-Diät.
Was kann man sich da drunter vorstellen? Dukan, was macht man da?
Ganz fürchterlich. Also ich möchte jetzt hier keine Anti-Werbung machen, aber ich empfehle es niemandem. Man ernährt sich komplett auf Proteinbasis und zwar auf fleischlicher Protein oder tierischer Proteinbasis. Und darf erst über die Zeit wieder mehr, ich sag's mal, normale Lebensmittel in seine Ernährung aufnehmen. Die ersten, ich glaube, 2 oder 3 Wochen, also das ist wirklich so ein Plan gewesen, darf man nur wirklich tierische Proteine zu sich nehmen. Heißt Joghurt und Fleisch. Und ich fand's widerlich. Aber ich wollte einfach mal gucken, was das mit dem Körper macht. Also für mich war das gar nicht gut.
Da fällt mir sofort ein, ich war mal in Namibia und Namibia ist ein Land, wo es sehr viel Fleisch gibt und sehr, sehr wenig Gemüse. Und logischerweise isst du eigentlich fast nur Fleisch. Und das war so, so anstrengend. Es war wunderschön, in Namibia zu sein, aber die Ernährung war extrem anstrengend. Wir konnten am Schluss Fleisch für eine ganze Weile überhaupt gar nicht mehr sehen. Ja? Das war krass, obwohl das dort sehr gut war. Ja? Gut aufgewachsen, meine ich nur. Ja, also du hast viel, viel Selbsterfahrung gemacht, obwohl du was anderes studiert hast. Aber irgendwie Ernährung hat dich nicht losgelassen.
Ja, genau. Und dann habe ich fast 9,5 Jahre im Konzern verbracht. Habe dort eben erst als Lösungsarchitektin angefangen, beziehungsweise Ausbildung im Bereich Automatisierungstechnik gemacht. Das war dann damals was Duales, also Elektrotechnik mit einer Ausbildung im Bereich Automatisierungstechnik als duales Studium. Dann habe ich noch einen Master im Bereich Elektrotechnik gemacht, noch einen Master im Bereich Management. Und hatte auch immer das Glück, dass ich wahnsinnig unterstützt wurde von dem Konzern, wo ich war. Und dann mich von der einen Sache in die nächste weiterentwickelt. Für mich war eigentlich dieser Karrierepfad, irgendwie Karriereleiter hoch, dann sehr klar, weil ich einfach keinen anderen Weg gesehen habe. Ich dachte, das wäre der normale Weg, auch so ein bisschen wahrscheinlich beeinflusst von meiner Mutter, die dann gesagt hat, du hast jetzt einen tollen, sicheren, festen Job und war auch wahnsinnig stolz darauf. Und deswegen hätte ich mir, ich sag jetzt mal, früher überhaupt nicht getraut, diesen Job irgendwie aufzugeben. Und dann ein paar Jahre später, ich bin dann in die strategische Managementberatung von diesem Konzern gegangen, habe dann noch eine Innovationsabteilung angefangen aufzubauen, die im Prinzip sich mit dem Thema Intrapreneurship beschäftigt. Also da geht es schon ein bisschen Richtung Unternehmertum, und zwar Binnenunternehmertum. Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter unternehmerischer denken und agieren und kleine, ich sage jetzt mal, Geschäfte aufbauen. Jetzt aus Startup-Sicht würde ich es natürlich erstmal eher Projekte nennen, aber das Ziel war, Corporate Startups aufzubauen. Das habe ich dann noch gemacht, bevor ich dann gemerkt habe, eigentlich bin ich Unternehmerin. Und ich habe immer gemerkt, wie es mir unter den Nägeln gebrannt hat, weil ich gesehen habe, okay, die Projekte irgendwie kommen vorwärts oder kommen auch nicht so gut vorwärts. Ich wäre ja mal am liebsten selber sofort aktiv reingegangen, aber das war gar nicht meine Rolle. Und deswegen habe ich dann so gemerkt, okay, ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Ich kann mich noch ziemlich gut an ein Gespräch erinnern, wo bei mir im Kopf, da hat es Klick gemacht. Ich habe mitten in dem Gespräch, das war eben mit einem, einer Führungskraft aus diesem Unternehmen, und da habe ich dann gesagt, ganz ehrlich, eigentlich möchte ich doch einfach nur mein eigenes Unternehmen aufbauen. Und dann dachte ich, okay, wenn ich das möchte, was mache ich eigentlich hier? Und da war dann irgendwie der Stein ins Rollen gekommen und meine Gedanken ins Rollen gekommen. Genau, und dann hatte ich tatsächlich lustigerweise parallel an einem Projekt gearbeitet, was sich dann später in meine jetzige Gründung entwickelt hat.
Da gibt es so einen Moment, da weiß man, und jetzt nicht mehr weiter hier, jetzt mache ich mich selbstständig. Ich kenne das ganz genau, ich war auch in der Situation, und da gab es wie so eine, ich würde sagen, ich war im öffentlichen Dienst, es gab wie so eine Bremse für mich. Ich durfte da was nicht tun, was ich unbedingt tun wollte. Und dann dachte ich, okay, und tschüss. Ich möchte mein Ding machen. Und das hat mich eben so, als du das gesagt hast, du hast das in einem Gespräch, es hat ja schon die ganze Zeit in dir gegoren, richtig? Und du sagst ja auch, du hast parallel schon was aufgebaut. Aber dann gab es den Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Vor wie vielen Jahren war das, Vanessa?
Im Sommer 2021.
Aha, also zu ungewöhnlichen Zeiten. Ja.
Ja, genau. Und die Idee, die kam mir schon ein Jahr vorher. Im Nachhinein war es wahrscheinlich eine Kombination von Dingen. Kreativität im Kopf funktioniert ja, ist ja auch im letzten Endes nur Kombinatorik. Deswegen glaube ich, so kam es dann auch dazu. Ich hatte die Idee geträumt. Nicht zu Choosy jetzt per se, da kann ich gleich auch noch was erzählen, wie es dazu kam, aber zu einer Art, so ähnlich wie Choosy. In meinem Kopf, ich hatte das dann Freddy Eats genannt als Projekt und habe mit Freunden angefangen, daran zu arbeiten. Aber was ich im Grunde genommen geträumt hatte, war tatsächlich die Lösung, die wir jetzt haben oder an der wir arbeiten. Das ist ja immer noch ein Weg, auch wenn sie natürlich schon total gut funktioniert, wie viele Kunden haben, aber wir haben natürlich eine größere Vision noch. Und ich habe geträumt, wie es sich anfühlt, diese Lösung zu benutzen. Und im Prinzip, der Traum war eine Werbung und das Gefühl, wie es wäre, wenn man sich gut ernähren kann, ohne dass man sich darüber einen Kopf machen muss. Ich hatte immer das Problem des leeren Kühlschranks, als ich gearbeitet habe, vor allem auch als Unternehmensberaterin gearbeitet habe. Da hat man natürlich wahnsinnig viele Stunden, aber auch später hatte ich noch wahnsinnig viele Stunden in meinem Job, einfach weil ich vom Typ her, würde ich sagen, Workaholic bin. Ich wenn ich was mache, mache ich es wahnsinnig gerne und es macht mir so viel Spaß, dass ich manchmal die Grenzen nicht erkenne. Und ich habe zu der Zeit in München gewohnt und in Bayern machen ja die Supermärkte um 8 Uhr zu. Das heißt, ich hatte wirklich ständig das Problem, dass ich einfach es zeitlich nicht geschafft habe, einkaufen zu gehen. Und dadurch, dass ich mir so wenig Zeit für mich selber genommen hatte, habe ich es nicht geschafft zu planen. Und ja, stand dann Samstag meistens im Supermarkt und stand vor einem Haufen Zutaten, ohne einen Plan, was man damit macht. Ich glaube, daher kam der Traum und auch so ein bisschen dadurch, dass in der Einheit, die ich aufgebaut hatte, die Intrapreneure 20% ihrer Zeit, also einen Tag die Woche, Zeit bekommen haben, um an diesem Corporate Startup sozusagen zu arbeiten. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich von meinen Mitarbeitern sowas verlange, dann muss ich das ja auch selber können und habe mir dementsprechend einen Tag am Wochenende genommen, um an meiner Idee zu arbeiten. Habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass das nicht dauerhaft funktioniert. Das war gut, es hat mir eine gute Portion Realismus gebracht. Ja, dann kam irgendwie so eins zum anderen. Also das, was ich dann ein Jahr später erst richtig realisiert habe. In diesem einen Jahr habe ich an der Idee, ich sage jetzt mal, wie man halt eben mit 20% seiner Zeit am Wochenende so als Hobbyprojekt arbeiten kann, gearbeitet. Und habe dann gemerkt, ja, eigentlich möchte ich richtig Unternehmerin werden. Hatte aber trotzdem auch gedacht, okay, ich habe jetzt schon an der Idee gearbeitet, ich bin aber auch offen für was anderes. Also es war nicht, ich war mir noch nicht so bewusst, dass das total mein Leidenschaftsthema ist und dass ich das deswegen intuitiv ausgewählt hatte, sondern ich dachte erst, ich muss erstmal irgendwie Menschen finden, mit denen ich das zusammen oder mit denen ich irgendwas zusammen machen kann, und niemand in meinem Umfeld wäre mutig genug gewesen, seinen Corporate Job zu kündigen zu dem Zeitpunkt, um mit mir irgendeine Idee, egal welche es gewesen wäre, zu verfolgen. Es war ja mitten in Corona. Unsicherheit hat irgendwie uns alle geprägt. Ja, genau. Deswegen habe ich mich erstmal auf die Suche nach anderen Menschen gemacht, statt nach der perfekten Idee. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und ich habe per Zufall meine beiden Mitgründer über eine Co-Founder-Matching-Plattform kennengelernt, eine amerikanische auch noch. Genau, meine beiden Mitgründer hatten exakt die gleiche Idee. Ja, also ich weiß noch, ich hatte über 20 Gespräche geführt, war eigentlich schon komplett frustriert, weil ich immer man merkt in den ersten 2 Minuten, ob es klickt oder nicht, ob es passt oder nicht, ob die Idee passt oder auch, ob das mit den Menschen, also vor allem, ob das mit den Menschen passt. Und bei meinen Mitgründern war das einfach auch nach 2 Minuten, okay, das passt.
Zum Verständnis, also du hattest deine Idee im Kopf und du hast gesagt, aber ist egal, ich brauche erstmal Menschen, mit denen zusammen ich eine Idee entwickle und verfolgen kann, auch wenn ich die eigene Idee dabei über Bord schmeiße. Nee, so war es nicht. Oder doch?
Doch, es war genau so. Ich habe gesagt, ich bin total offen. Ich möchte Unternehmerin sein. Und ich schaue mir an, was es noch für gute Ideen gibt. Und ich habe wirklich die Idee, ich habe einfach in dem Moment echt losgelassen und gesagt, okay, ich gebe mich einfach mal komplett ergebnisoffen diesem Prozess hin, andere Menschen zu finden, wo es vielleicht einfach passt. Und war dann, ja, ich war super frustriert nach 20 Gesprächen, wo wirklich nichts bei rumgekommen ist. Nichts hat mich begeistert und es hat, ja, aber dann, ja, sollte wahrscheinlich genauso sein, damit ich dann erkenne, hey, es ist die Idee und es sind genau diese Leute.
Also ich finde das einen ungewöhnlichen Weg, oder ich höre ihn zum ersten Mal. Kann auch sein, dass du also erst die Menschen suchst, mit denen du gemeinsam was aufbauen möchtest. Wie ging es dann weiter, Vanessa?
Ja, dann ging eigentlich alles relativ fix. Dann, wir hatten uns online kennengelernt. Wir haben uns am nächsten Tag direkt persönlich getroffen. Das war dann wirklich ein absolutes Geschenk, dass wir alle drei in Deutschland wohnen, womit ich nicht gerechnet hätte bei einer amerikanischen Plattform. Alle Menschen, mit denen ich vorher gesprochen hatte, kamen von überall auf der Welt. Und ich war auch offen dafür. Ich habe gesagt, okay, ganz egal, wo ich finde meine Mitgründer. Ja, dann haben wir uns am nächsten Tag persönlich getroffen und auch da gemerkt, okay, was bei uns vor allem übereinstimmt, ist die Vision, der Grund, warum wir das machen, und die Werte. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis, um zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir auch sofort angefangen, zusammenzuarbeiten. Ich hatte meiner damaligen Chefin schon gesagt, hey, ich möchte gerne was anderes machen. Hatte auch tolle Angebote innerhalb von Siemens und auch außerhalb. Und deswegen war sie schon gedanklich darauf vorbereitet, dass ich nicht mehr allzu lange bleiben werde. Aber ich glaube, sie war nicht darauf vorbereitet, dass ich sie am 31. Januar anrufe und sage, okay, ich möchte gerne so schnell wie möglich raus. Ich habe was gefunden, was ich machen möchte. Da war sie, glaube ich, selber ein bisschen überrascht. Aber sie war dann wahnsinnig toll. Sie hat das komplett möglich gemacht. Sie hat sich, ich weiß, wir hatten irgendwie nachmittags gesprochen. Und eigentlich hätte ich 3 Monate eben noch eine Kündigungsfrist gehabt. Und sie hat mich dann am nächsten Morgen direkt angerufen, dass sie sich drum gekümmert hat und dass wir das hinbekommen, dass ich in einem Monat raus bin und ich jetzt quasi parallel schon an meinem Thema arbeiten kann.
Ich kann mir vorstellen, Vanessa, dass das genau ein Moment war, wo andere gesagt haben, wie kann sie nur? So heißt ja mein Podcast. Und war das so ein Moment, wo andere gesagt haben, wie kannst du das nur machen? Oder gab es noch mehr Momente, wo andere gesagt haben, wie kannst du nur?
Ja, das war schon so ein Moment. Das haben Leute nicht nur zu mir gesagt, sondern auch geschrieben. Ich habe das dann, glaube, als ich dann offiziell raus war, habe ich das über LinkedIn geteilt. Das macht man ja so, ne? Man teilt sein Job-Update einmal. Und ich wurde überhäuft von Nachrichten von Leuten, mit denen ich 5 oder 7 bis 10 Jahre nicht gesprochen habe, die mir gesagt haben, du warst auf so einem guten Karrierepfad. Wie kannst du das nur alles wegschmeißen? Also sowohl Leute von dem Konzern, wo ich gearbeitet habe, als auch Leute eben von früher zum Beispiel. Meine eigenen Eltern, also meine Mutter und mein Stiefvater, haben auch gesagt, das ist jetzt nicht so vernünftig, mach du mal, aber ist jetzt, also die standen da überhaupt nicht hinter. Die haben mich auch schon ein bisschen komisch angeguckt, als ich halt das Jahr vorher mit der Idee um die Kurve gekommen bin. Genau, deswegen, also da habe ich schon sehr, sehr, sehr viel Gegenwind bekommen. Das ist aber auch der Zeitpunkt gewesen, vielleicht dann ein paar Monate später, wo es angefangen hat, dass es mir einfach egal ist. Es ist mir einfach egal, was die anderen Leute sagen und was sie denken. Weil ich weiß ja, wofür ich das mache. Also wenn jetzt so Menschen wie du sagen, die App bringt mich weiter und ich lerne was, das bringt mir wirklich einen Mehrwert, dann macht mich das so exponentiell glücklicher, als wenn mir irgendwer sagt, ja, das, was du machst, das passt mir nicht. Das ist mir so egal.
Ja, also du hast Selbstbewusstsein und warst dir sicher, hast deine Mitgründer gehabt. Und ich denke, dass jetzt der Moment, über dein Produkt, deine Produkte, euer Produkt zu sprechen. Also unseren ZuhörerInnen mal zu erklären, was steckt denn dahinter, hinter dieser App, hinter all dem, was du tust?
Vielleicht starte ich erstmal mit der Vision oder dem Ziel. Das ist es, ja, gesunde, klimafreundliche, also klimafreundlich und gesund geht zum Glück Hand in Hand. Das heißt einfach, ich sage jetzt in kurz, gute Ernährung zur einfachsten Wahl zu machen für jeden. Das bedeutet, damit es einfach ist, es muss irgendwie ständig verfügbar sein. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit Lieferservices, die einen dazu motivieren, Pizza zu essen. Jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, erschwinglich. Genau, erschwinglich, also bezahlbar für genauso Menschen, wie meine Mutter es früher war. Aber auch lecker natürlich. Das muss die Basis sein, denn jeder von uns, der schon mal eine Diät ausprobiert hat, weiß genau, dass das nicht dauerhaft durchzuhalten ist. Genau, deswegen also zur einfachsten Wahl machen. Das ist meine oder unsere Vision. Und ich würde auch sagen, wir haben erst eine richtig gute Arbeit gemacht, wenn das Leuten wirklich leicht fällt. Wirklich gute Ernährung zur einfachsten Wahl machen. Das ist unser Ziel. Und bevor wir das nicht erreicht haben, werden wir auch nicht aufhören. Und eine Art, wie wir dazu beitragen wollen und wie wir glauben, wie das am besten funktioniert, ist eben mit unserer App. Da muss ich kurz nochmal vorher ein paar Schritte zurückgehen und was erklären. Interessanterweise kam genau dazu auch eine Studie raus von der TK letzte Woche, die gesagt hat, dass 91% der Menschen gerne besser essen möchten, aber nur ganz, ganz wenige das in Realität auch schaffen. Wir haben inzwischen 4-mal so viel übergewichtige Menschen wie hungernde Menschen. Und das zeigt, dass am System eigentlich was krank ist, was nicht funktioniert. Und nicht, dass wir krank und schlecht sind in den Entscheidungen, sondern dass wir systemisch was ändern müssen. Wir machen das mit der App so. Also wir haben uns das so überlegt, okay, wie können wir denn da ansetzen beim Geschmack? Wir wissen, und das kam auch in der Studie raus, dass die 2 anderen größten Probleme Zeit und Budget sind, dass Leute denken, also A, keine Zeit haben, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was ist denn gesund, wie möchte ich mich denn ernähren, letzten Endes einfach einen Plan zu haben und Budget, viele denken, es ist deutlich teurer, sich besser zu ernähren. Genau, mit der App zeigen wir eben, dass das nicht so ist und dass es wahnsinnig lecker sein kann, dass es erschwinglich ist für jeden und die App nimmt eben die Planung ab. Mhm. Dahinter steckt super viel Intelligenz, also wirklich wahnsinnig viel Intelligenz. Ich würde sagen, oder beziehungsweise ich weiß, wir haben die umfangreichste Datenbank zu Lebensmitteln. Wir wissen von jedem Lebensmittel diverse Mikro- und Makronährstoffe, weit über, also über 40 Stück pro Lebensmittel. Wir wissen nachhaltigkeitsrelevante Faktoren wie CO2, Wasserfußabdruck und im Prinzip den Wissensstandard, den wir als Gesellschaft gerade in dem Bereich haben. Und das kombinieren wir jetzt eben mit dem persönlichen Geschmack, weil der muss immer die Basis sein. Und genau, die App schlägt einem dann eben den perfekten, personalisierten Plan vor. Das, was sich früher nur Menschen leisten konnten, die sich einen Ernährungsberater leisten konnten. Das können sich jetzt im Prinzip mit Choosy jeder leisten. Man kann sogar so Dinge eingeben wie: mein maximales Budget in der Woche ist x Euro. Also in der aktuellen Version der App, wie man sie im App Store findet, kann man niedrig, mittel, hoch angeben. In der neuen Version kann man sogar eine Eurozahl angeben und sagen: bitte nicht darüber. Und wir wissen von jedem Rezept die Wahrscheinlichkeit, wenn wir es dir anzeigen, dass es konvertiert, also dass du es tatsächlich kochst. Mhm. Wir wissen den Preis. Wir wissen, wie gut oder nicht gut es für dich und unser Klima ist. Und versuchen eben aus dieser Kombination von Wissen mit der KI den optimalen Vorschlag für dich zu generieren.
Wenn ich bei mir schaue, mir hilft das einfach die Planung. Ich hasse das Essen planen zu müssen und bin eher die Frau auch, die dann den leeren Kühlschrank hat. Weil irgendwie mir Zeit zu nehmen, wirklich zu planen. Und ich gehe zwar in den Bioladen, aber ich greife dann einfach so rein und manchmal wird dann auch was schlecht, weil ich es ja gar nicht esse, weil ich gar nicht da bin. Und da hilft mir die App wirklich bei der Planung. Es macht so vieles einfacher.
Das freut mich sehr, weil das ist ja genau wirklich unser Ziel. Und wir sind gestartet mit einem Modell, was ähnlich funktioniert wie eine Kochbox. Wir haben gesehen, Kochboxen funktionieren wahnsinnig gut. Es ist eine hohe Nachfrage da, aber den meisten Menschen ist es zu teuer und zu ungesund oder zu wenig persönlich letzten Endes, weil man hat immer nur eine begrenzte Auswahl von Rezepten. Klar, weil die Kochbox-Anbieter natürlich, die decken ja die gesamte Wertschöpfungskette ab. Und deswegen ist es überhaupt nicht möglich, einen ganz, ganz hohen Grad an Individualisierung anzubieten. Da haben wir halt eben überlegt, was kann man denn da ändern? Wie kann man das vereinfachen oder wie kann man das realisieren? Und wir haben ja in Deutschland eigentlich eine super Infrastruktur von Märkten und Händlern. Und da docken wir uns an und ermöglichen eben mit der App im Prinzip so eine Art personalisierte Kochbox-Erfahrung, indem wir eben die Rezepte personalisiert zusammenstellen, den Warenkorb personalisiert zusammenstellen. Also das ist wirklich so personalisiert, dass wir wissen, okay, deine Lieblingskokosmilch ist zum Beispiel die von, sagen wir jetzt mal, Biozentrale. Das heißt, die bekommst du in deinen Warenkorb. Meine ist vielleicht die von Fairtrade Original. Das heißt, ich bekomme die in meinen Warenkorb.
Wahnsinn. Also ganz personalisiert, was ich aber als User, sage ich, ist mir gar nicht so bewusst. Das ist mir erst jetzt bewusst, wie du das sagst. Ich nehme es tatsächlich einfach als Hilfe. Ich finde es eine echte Alltagshilfe, mir eine gesunde Ernährung zu ermöglichen oder mich immer mehr auch in eine gesunde Ernährung zu führen, wenn ich sie noch nicht habe. Und ich denke, auch das ist ein Anliegen, das ihr habt, dass Menschen, die sich noch nicht bewusst ernähren, über die App immer bewusster ernähren können.
Und das funktioniert tatsächlich auch. Das war unsere Hypothese. Wir wussten nicht, ob es klappt, aber das funktioniert. Wenn Menschen anfangen, Chewsy zu benutzen, dann nutzen sie das meist aus dem Grund, eben Zeit zu sparen. Sie suchen eine Hilfe in ihrem Alltag oder vielleicht auch Budget zu sparen, weil sie gehört haben, dass Essensplanung einfach günstiger ist, als wenn man ungeplant einkaufen geht. Das sind so die beiden Argumente. Wir haben ganz am Anfang ganz viel damit experimentiert. Hier, ernähr dich jetzt nachhaltiger und gesünder und so. Und das interessiert keinen. Die Leute wollen Zeit sparen, die Leute wollen Geld sparen. Gesund essen ist schon noch auch wichtig, aber die meisten Leute wissen nicht, wie es geht. Deswegen, wenn man mit dem Argument kommt, ganz einfach gesünder essen, dann fragen die, okay, ist das wirklich so? Deswegen lieber ganz simpel ansetzen, Zeit und Geld sparen. Essensplanung ist eine gute Sache, probier das mal aus. Und dann, und das ist, muss ich jetzt sagen, das geht komplett auf die Kappe von meinem Mitgründer. Er kommt aus der Spielebranche und er weiß wirklich, wie man Leute dazu bringt, Spaß an etwas zu haben und sich anders zu verhalten. Das ist sein absolutes Steckenpferd. Und wir haben eben zum Beispiel den Gesundheits- und den Nachhaltigkeitsscore in der App. Es ist alles sehr spielerisch aufgezogen.
Sehr einfach auch in der Handhabung.
Da werden auch in Zukunft noch viel, viel, viel mehr spielerische Elemente reinkommen, sodass man wirklich über die Zeit genudged wird. Und das sehen wir eben bei den Nutzern. Manche fangen an, wenn die sich bei uns bei Chewsy anmelden, dann denkt man, die wohnen neben einer Pommesbude. Das ist kein Witz. Ich war schockiert zu sehen, was Leute da für Rezepte eintragen. Weil wir eben sagen, es ist uns völlig egal, wo das Rezept herkommt, trag deine eigenen ein, mach das, wie du magst, personalisier das komplett, wir helfen dir dabei. Und dann ist eben unsere Aufgabe, über die Zeit zu zeigen, dass dir auch gesündere Rezepte sehr, sehr gut schmecken können. Und genau, das funktioniert eben. Und ich bekomme regelmäßig echt richtig tolles Feedback von Leuten, die sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es mir einmal so viel Spaß machen würde, mich gesund zu ernähren.
Und wenn das kein Ziel ist, oder? Und ich habe auch gerade gedacht, wenn deine Mama das früher gehabt hätte, weil ich stelle mir immer vor, wie absurd ist das, da kocht man für den Bruder extra und das arme Kind nascht von den Tellern, die ihm verboten sind. Welch absurde Situation. anstatt für die ganze Familie ein Konzept zu entwickeln, was allen gut tut, oder?
Ja, und mit Chewsy geht das super einfach. Man kann Unverträglichkeiten eintragen, man kann Profile anlegen, auch andere Leute in den Haushalt mit einladen. Also man kann die Planung gemeinsam machen. Man kann vielleicht, also das passiert sehr häufig, den Einkauf delegieren, wenn man jetzt irgendwie den Partner, die Partnerin einkaufen schicken möchte. Wenn man selbst schon die Planung erledigt hat, dann kann die andere Person ja mal das andere übernehmen. Genau, also das ist wirklich dafür gemacht, für eine Familie früher so wie meine, die ein limitiertes Budget hat, starke Einschränkungen.
Also da schließt sich auch wieder der Kreis zu deiner eigenen Erfahrung, die doch tief geht, wo du als kleines Mädchen beobachten musstest, wie dein Bruder so sehr stark leidet. Ja, liebe ZuhörerInnen, nicht, dass ihr denkt, dass wir jetzt so eine Werbeveranstaltung machen für Chewsy, für die App Chewsy geschrieben, aber es ist wirklich so ein grandioses Konzept, dem Wunsch von uns, sich gesund zu ernähren, nachzugeben. Und man kriegt so eine Hilfe einfach an die Hand oder aufs Smartphone. Du kriegst eine Hilfe an die Hand, wirklich deinem Wunsch nachzugehen. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt und ich habe wirklich gleich diese App downgeloadet und habe mich davon faszinieren lassen. Und jetzt, wenn ich mit dir spreche, Vanessa, und liebe ZuhörerInnen, ihr seht ja gar nicht Vanessa, ich sehe sie vor mir, wie sie glüht für ihre Idee, wie sie Spaß hat. Und das wollte ich euch vermitteln, dass es wirklich, es geht, jemand hat eine Idee, eine Vision, eine Mission. Und Vanessa, in deinem Fall, du suchst dir Mitgründer und dann entwickelt ihr diese Vision und ihr lebt es und dann kriegt ihr auch noch Preise dafür. Und ich finde, das gehört in die Welt. Deshalb auch dieser Podcast. Es ist wirklich keine Werbeveranstaltung, sondern er kommt aus dieser Begeisterung heraus, die ich habe für dein, euer Produkt, Vanessa, und die du versprühst. Ich finde, aus jeder Ritze deines Gesichtes, deines Körpers. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Und als nächsten Schritt, als letzten Schritt schon, möchte ich dir die Frage stellen, kannst du dich erinnern an deinen ersten Vortrag oder an deinen ersten Pitch vor Menschen und wie es dir dabei ging?
Wahrscheinlich nicht ganz konkret an meinen allerersten Vortrag. Mein erster Vortrag, das erste Mal, als ich auf einer Bühne stand, war nämlich tatsächlich ein Musikstück. Aber ganz egal, in welcher, ob es jetzt ein Vortrag ist oder eben Musikstück, es war immer, also immer eine sehr positive Erfahrung.
Immer eine sehr positive Erfahrung, weil dich die Freude trägt, oder? Also auch jetzt in diesem Gespräch, du hast so eine tiefe innere Freude und ich stelle mir vor, ich habe dich auf der Bühne jetzt noch nicht erlebt, Vanessa, aber ich stelle mir vor, wenn du da stehst, du freust dich einfach, dass du über deine Vision sprechen darfst, über dein Anliegen sprechen darfst. Du verbindest dich mit deiner tiefen Freude, die in dir ist, dass du den Weg gehst, den du dir selbst gewählt hast.
Total. Ich wurde mal gefragt, ob ich kein Lampenfieber habe oder warum ich kein Lampenfieber habe und habe dann mal darüber reflektiert. Und ich denke, das sind irgendwie zwei Aspekte. Das eine ist, was wäre der Worst Case? Der Worst Case ist, dass ich diese Möglichkeit gar nicht hätte, dass ich nicht auf dieser Bühne stehen könnte, dass niemand hört, was ich zu sagen habe. Ja, okay, dann habe ich ja nichts zu verlieren. Und das andere ist, wenn ich auch nur eine Person in diesem Raum erreiche, die ich damit inspirieren kann, wo ich das Leben ein bisschen besser machen kann, dann habe ich eigentlich mein Ziel erfüllt. Und das hat ganz, ganz wenig mit mir persönlich zu tun. Das heißt, wenn ich mich verspreche oder was auch immer passieren kann oder ich vielleicht rauskomme aus dem Konzept, wenn ich trotzdem dieses Ziel erreiche, dass ich jemanden in dem Raum inspiriere, dann war es das ja allemal wert.
Dann war es das allemal wert. Also ich bin ja Stimmrede-Vortragscoach. Wenn alle Kundinnen einfach mit dieser großen Freude und mit einer klaren Mission, Vision, mit deutlichen Worten auf die Bühne gehen, habe ich keinen Job mehr, Vanessa. Ja, aber ich, ja, oft muss ich einfach meinen Klienten helfen, diese Freude zu entwickeln, diesen Spaß zu ihrer Mission zu stehen, gar nicht allzu viel drumherum zu erklären. Sondern das neigt man auch zu, dass man zu viel vielleicht erklärt, sondern dass wirklich die Mission, die Vision klar wird und das Anliegen, auch das ganze Anliegen, was du in Bezug hast, auf die Welt besser zu machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Menschen das schwerfällt. Tatsächlich in Bezug auf Ernährung ist mir das auch eine Zeit lang schwer gefallen, weil, auch wenn es ein Thema war, was mich schon von klein auf begleitet hat und mir wahnsinnig wichtig ist, habe ich eine ganze Zeit lang gedacht, eben geprägt durch mein sehr technisches Studium, dass ich nur einen Wert bringe, wenn ich etwas sehr, sehr Technisches mache. Witzigerweise ist ja unsere App sehr, sehr technisch und auch die KI dahinter. Aber wenn ich drüber spreche und das, was wir über den Markt und das, was wir verändern wollen, dann sind wir überhaupt nicht technisch unterwegs. Dann hat das was mit Verhalten zu tun und was mit, ja, menschlichen Emotionen und einem sehr, sehr basic Grundbedürfnis, nämlich Essen. Und das ist mir am Anfang sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Und ich habe mich sehr stark mehr auf das Thema Unternehmertum oder die Tech, den Tech-Aspekt konzentriert, bis ich irgendwann mal realisiert habe, hey, über dieses Problem im Ernährungsbereich, was wir da wirklich haben, da spricht niemand drüber. Ich sehe Haufen Magazine mit Rezepten. Ich sehe
massenweise
ganz, ganz viel Kochschuhe. Genau. Aber über das Problem, was wir haben, und nicht zu sagen, hey, du musst eine Diät machen, sondern hey, lass uns mal schauen, wenn so viele Leute von uns so ein Problem damit haben, sich so zu ernähren, wie sie es gerne möchten, dann haben wir wirklich ein systemisches Problem. Genau, und das war für mich der Startpunkt, wo ich gesagt habe, das ist viel größer als ich. Das hat gar nichts mit mir zu tun, aber wenn niemand drüber spricht, dann tue ich es halt.
Ganz wichtig, dass du das sagst. Dann könnte man ja auch sagen, dass diese App fast sowas wie Verhaltenstherapie ist in Bezug auf Essgewohnheiten.
Ja.
Ja, gewaltig. Ich schweige gerade, weil ich nachdenke. Vielleicht hört ihr mich, liebe ZuhörerInnen, wie ich innerlich denke. Ja, tatsächlich. Wie ändert man Verhalten? Ein Verhalten, wo die Industrie kein Interesse hat, dass wir es verändern. Vanessa, wir kommen zum Schluss vom Podcast. Was möchtest du zum Abschluss vom Podcast noch unseren ZuhörerInnen sagen?
Dass es sich lohnt, seine Ideen zu verfolgen und dass es sich lohnt, auch sichtbar damit zu werden und seine Werte, seine Stimme, seine Mission zu äußern. Ja, dass es sich lohnt, sich zu trauen.
Es lohnt, sich zu trauen. Welch schönes Schlusswort. Vielen Dank. Das war Wie kann sie nur, der Podcast von und mit Eva Loschke. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer am Schluss jeder Folge freue ich mich über dein Feedback. Das kannst du direkt an mich richten bei LinkedIn. Da heiße ich genauso Eva Loschke. Wenn du keine Folge von Wie kann sie nur verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Wenn du selbst Gast sein möchtest oder jemanden vorschlagen möchtest, schreib mir. Und ansonsten bis in 2 Wochen. Tschüss.